So, ich mache die Schriftlesung für unsere Predigt, unseren Predigttext aus 2. Korinther 7, könnt ihr aufschlagen, 1 bis 12, und Christian wird dann über die zweite Hälfte von diesem Abschnitt predigen, aber um den Zusammenhang zu haben und seine Stimme ein bisschen zu schonen, übernehme ich die Schriftlesung. 2. Korinther 7, 1 bis 12. Und nur, dass wir kurz den Zusammenhang haben, weil Paulus mit einem Übergangssatz anfängt in Vers 1. Er spricht davor in Kapitel 6, dass wir wirklich den Herrn in Absonderung wandeln sollen, für ihn ungeteilt. Und dann sagt er in 2. Korinther 6, 18, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann führt er fort in 7, 1 bis 12, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Gebt uns Raum in eurem Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessetwillen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessetwillen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes.
So, lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte. Auch das Wort, das wir gerade durch Paulus gehört haben. Betrübnis ist manchmal notwendig, damit wir zur Buße gelangen, damit wir den Frieden in dir haben, Gott. Und das wünschst du dir, dass wir reine Gefäße sind, um dich zu verherrlichen in dieser Gemeinde, auch hier in der Ecksteingemeinde, in Jesu Namen. Amen. Ja, es ist ein besonderer Text. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich mache eine Sonderpredigt über die Buße, was für uns ja wahrscheinlich alle etwas Wichtiges ist. Jeder von uns hat irgendwann mal Buße getan, hoffentlich nicht nur irgendwann, sondern immer wieder. Aber der zweite Korintherbrief, den Paulus, von dem wir hier sprechen, oder Paulus offenbart sich hier als ein wirklicher Hirte, er hat großes Interesse und großes Anliegen im Herzen seiner Gemeinde. Und er möchte eben nicht, dass diese Gemeinde wie die Korinther verweltlichen. Paulus hatte einen regen Kontakt zu dieser Gemeinde, denn dieser Brief spricht auch davon und dieser Text spricht tatsächlich davon, dass er etwas, einen Brief zwischendurch geschrieben hat. Er hat sie mehrmals besucht und er hat erwartet von Titus eine Antwort auf einen weiteren Besuch, den Titus getan hat. Und da gerade in diesem Kapitel Paulus eine positive Nachricht zurückbringt über das bußfertige Verhalten der Korinther. Und das ist, hört sich einfach ganz allgemein wichtig an, vielleicht nebenbei, ist nicht so wichtig für uns vielleicht, aber es ist schon wichtig, dass wir wissen, dass Paulus Anliegen war so wichtig, dass er hört, dass die Korinther bußfertig waren, dass er so in gewisser Weise einer seiner persönlichsten Briefe hier offenbart, um einfach zu zeigen, was wichtig ist im Leben eines Christen. Der zweite Korintherbrief ist für uns wichtig, weil wir hier so deutlich sehen, wie ein von Gott geleiteter Hirte mit Problemen der Gemeinde umgeht und wie echte Buße in der Gemeinde aussehen muss. Wie echte Buße in der Gemeinde aussehen muss. Für Paulus war es von größter Bedeutung zu erfahren, wie es um das Herz der Gemeinde in Korinth steht. Wie geht das? Wie ging es der Gemeinde? Hatten sie, die Korinther, wirklich verstanden, was es bedeutet, in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein? Haben sie es verstanden? Haben wir verstanden, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein? Haben sie erkannt, dass das Lebensziel nicht ihre eigene Erfüllung ist, sondern Jesus Christus zu ehren und anzubeten? Ganz einfache Fragen. Haben sie verstanden, dass ihre Hoffnung nicht hier und jetzt liegt, sondern in der zukünftigen Gegenwart ihres Herrn und Retters? Haben sie verstanden, dass ihr Leben nicht ihres ist, sondern das Eigentum Jesu ist und ihr Lebensziel, seine Zeugen zu seiner Ehre zu sein, um den Missionsbefehl hier auf Erden auszuführen? Okay, ich habe euch gerade 4 Fragen gestellt, die sehr fundamental wichtig sind für jeden von uns. Denn das ist unsere Berufung tatsächlich. Paulus hat den Korinthern gewünscht und wünscht sich jede und jeder Hirte Ältesten wünscht sich, dass eine Gemeinde zum Willen oder zur Ehre des Herrn lebt. Jeder Hirte wünscht sich das. Jeder Älteste wünscht sich das. Das ist Nicks Wunsch, das ist Markus Wunsch, das ist Arthurs Wunsch und das ist auch mein Wunsch. Und jeder, den Gott betraut hat mit dem Hirtendienst, haben den Wunsch, die Gemeinde so zu formen und zu beeinflussen, dass sie zur Ehre Gottes leben. Das bedeutet auch, dass wir uns reinigen von Sünden. Und das betrifft uns alle. Wir sollen in dieser Welt abgesondert, geheiligt von der Welt für Jesus Christus, unseren Herrn, leben und präsentiert werden. Irgendwann wollen wir sagen, Gott, hier ist die Gemeinde. Sie ist geheiligt, sie ist gereinigt, sie haben das getan, was du offenbart hast in deiner Schrift. Und das ist das, was Paulus wollte. Und das betrifft natürlich auch jeden von uns. Hört und liest mit mir, was Paulus den Korinthern sagt. In 2. Korinther 6 nochmal, ich lese ein paar Verse vor, was sein Herzensanliegen ist. Zieh nicht an einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Was haben die Gerechten mit den Gesetzlosen miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht mit Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Alles rhetorische Fragen. Nichts, gar nichts. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. So spricht Gott über eine Gemeinde, über uns, sein Gebäude, sein Tempel, sein Leib. Und wofür ist das? Zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Paulus' Anliegen ist deutlich. Er will eine Gemeinde, die geheiligt und gottgefällig lebt. Das wird nochmal deutlich in anderen Aussagen und Abschnitten dieser Bibel. In 2. Korinther 7, Vers 12 haben wir gerade gelesen. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu eurer Gunsten offenbart würde vor dem Angesicht Gottes. Also ein Hirte, ein Ältester, ein Leiter, ein Verkündiger Gottes, der will immer die Menschen, die ihm anvertraut sind, dazu führen, dass sie in Heiligkeit und Ehre Gottes leben. Das bedeutet auch, dass wir konfrontieren, dass wir euch verletzen werden mit Worten, weil wir Sünden aufdecken werden. Es geht Paulus nicht darum, sie zu verletzen oder, wie man das in Deutsch sagt, sie in die Pfanne zu hauen. Ein Ältester ist nicht dabei und sagt, hier, ich will euch richtig jetzt eine in die Pfanne hauen und zeigen, wie schlecht ihr seid. Das ist nicht das, sondern genau das Gegenteil, das Entgegner, also er will das nicht machen, sondern er möchte ihnen die Sünde aufdecken, damit sie abgesondert als Gemeinde, als eine reine Gemeinde darstellen vor Gott. Und hier in diesen Versen, in Kapitel 7, Vers 8 bis 11, offenbart Paulus sich als einer, der mit der Wahrheit offenherzig ist. Er ist ein Mensch, ein Pastor, ein Ältester, ein Prophet, mit anderen Worten, der bereit ist, trotz die Wahrheit aufzudecken, trotz der Schmerzen, die dadurch entstehen in seinem eigenen Herzen, weil er weiß, das verletzt diese Gemeinde, weil sie offenbart, weil ihnen offenbart wird, wie schlecht sie in gewissen Sachen mit ihm und mit anderen umgegangen sind. Paulus musste Dinge in der Gemeinde ansprechen, die definitiv Betrübnis und Schmerz hervorriefen. Und wo er das sagte, er sagte zum Beispiel in 2. Korinther 2, Vers 4, erwähnt er das nochmal, ihr könnt die Stellen aufschlagen, wo er einfach darauf hindeutet, was seine Motivation dahinter war. Und er sagt, ich habe euch nämlich aus vielem Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Und das ist der Tränenbrief, den wir nicht haben. Aber das spricht er von dem Brief, den er geschrieben hat, unter vielen Tränen, weil sie einfach falsch gehandelt haben und er wollte die Dinge aufdecken. Aber sie nicht deshalb, weil er wollte, dass sie verletzt werden. Das war nicht sein Ziel. Er wollte einfach zeigen, dass sie Veränderungen in ihrem Leben brauchten als Korinther. Und das sagt er hier auch, in 2. Korinther 7. Denn wenn ich euch auch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Paulus wollte tatsächlich sie betrüben, Leid zufügen. Aber er wusste, dass das Leid, was er ihnen zufügte, die Sachen, die er offenbaren musste in ihren Herzen, in ihr Leben, würde die Folge haben, dass sie korrigiert werden, weil sie mussten erkennen, was falsch ist, damit sie Buße tun. Sie mussten erkennen, dass sie Buße tun. Er bereute es eben nicht. Und dann sagte er auf der anderen Seite, er bereute es nicht, weil es seinen Zweck erfüllt hatte, Heil und Erlösung, das sagt er. Er bereut es, weil er sie liebt und ihnen willentlich Leid, Schmerz zufügen musste oder möchte in dem Fall. Also versteht ihr, was er sagt? Er sagte, ich muss euch Leid zufügen, aber im Grunde will ich das nicht. Wie hört sich das an? Und der Grund, was er begründet, die Betrübnis war nur kurzfristig. Eine Stunde, sagt er, eine Stunde, nicht mehr. Eine Stunde. Im Verhältnis zu anhaltenden Resultat des ewigen Heils in ihrem eigenen Leben. Ist gar nichts. Diese Betrübnis hinterlässt keinen Schaden. Diese Betrübnis erzeugt Furcht, weil sie den Wohl der Korinther im Sinn hatte. Das ist genauso wie mit Kindern. Ohne Disziplin, ohne Korrektur überlässt du sie ihren eigenen Verlangen und wünschen, die vom Herzen her das Böse im Sinn haben und am Ende den Tod zur Folge haben können. Sünde ausgelebt bis ans Ende bedeutet der Tod. Wir wissen das aus Römer 3,23. Oder zum Beispiel ein Arzt. Was macht ein Arzt? Er muss uns manchmal Schmerz zufügen, wenn wir eine OP zum Beispiel haben, wir haben irgendeinen Nierenschaden. Wenn du diese Niere nicht entfernst oder korrigierst, stirbst du. Oder die Folgen sind viel drastischer als dieser Eingriff, der Schmerzen und Leid hervorruft. Das steht also nicht im Verhältnis, das bisschen Leid, sagt er hier, das bisschen Leid, was ihr ertragen müsst, zu dem Segen, der dadurch entsteht. Ein offenherziger Hirtendienst ist immer mit Schmerzen im eigenen Herzen verbunden. Ich kann nicht ansehen, wenn Geschwister, und wir können das nicht ansehen, und ich sage das plural, wir können nicht ansehen, wenn Geschwister in Sünde leben und dadurch ihr Leben schrittweise zerstören. Deshalb machen wir biblische Seelsorge. Wir sprechen da so viel von im EBTC und haben das Anliegen, Menschen beizubringen, wie man mit Sünde umgeht, sie korrigiert und sie so korrigiert, dass sie Frucht trägt und dass sie zur Ehre Gottes leben und nicht zu ihren eigenen Lüsten leben oder ihren eigenen oft Verderben leben. Die pochende Frage ist, wie weiß ich, wann ich eingreifen muss? Das ist die pochende Frage. Was muss ich machen? Und das geht nicht, wie gesagt, nicht nur Erzählten. Jeder Vater und jede Mutter muss das machen mit ihren Kindern. Jeder liebende Bruder oder Schwester möchte den anderen hinweisen in Liebe und korrigieren. Also, es geht jetzt nicht nur um Paulus, es geht nicht nur um die Ältesten hier in der Gemeinde oder die Hirten in dieser Gemeinde. Es betrifft eben nicht nur den Hirten. Denn wir alle sind aufgefordert, einander in Liebe zu dienen. Es gibt, wie gesagt, über 50 Stellen, diese Einanderstellen, die darauf hinweisen. Daher ist es wichtig für uns, jeder von euch, gut zuzuhören. Und zweitens, weil es ein Thema ist, das viel zu oft falsch gelehrt und verstanden wird. Was ist Buße? Wie funktioniert Buße eigentlich? Paulus hatte einige klare Ziele vor Augen, als er diesen Brief geschrieben hat. Und er wusste, was er macht, um dieses Ziel zu erreichen. Er wusste ganz genau, was er machen musste. Er hatte ein klares theologisches Verständnis. Unbeirrt seiner Gefühle. Viele von uns sagen, das ist nicht liebevoll, weil das kann ja verletzend sein. Aber Leute, bisschen Schmerz steht nicht im Verhältnis zu der destruktiven Einfluss der Sünde in unserem Leben. Das ist wirklich, und der Segen, der aus der Vergebung und der aus der Gutmachung wieder rauskommt, ist unglaublich. Was ist der Unterschied von Buße zum Heil und Buße, die zum Tod führt? Buße ist absolut notwendig. Und um wahre Veränderung zu erreichen, brauchen wir Buße. Wir brauchen klares Verständnis über Buße. Was ist wirklich Buße? Ein Leben eines Gläubigen, der sich mit der Sünde rumquält. Da gibt es 6 Aspekte und ich werde die nur ganz kurz ansprechen und dann werde ich noch mal detaillierter darauf eingehen. Buße beinhaltet 6 spezielle Zutaten. Erstens, wir müssen über die Sünde klagen. Wir müssen erkennen, dass Sünde unser Leben. Wir müssen leiden unter der Sünde, damit wir verstehen, dass Sünde wirklich diesen enormen Druck und Zerstörung auf sich hat. Drittens, Sündenerkenntnis ist ein konkretes Bekenntnis über die Sünde, was sie ist, was sie getan hat. Nicht allgemein bekennen, ich habe gesündigt letzte Woche mal oder so. Nein, ganz konkret. Wie hast du gegen eine besondere Person und gegen Gott gesündigt? Sag es, sprich es aus. Sonst ist zwischen dir und der anderen Person noch Probleme oder zwischen dir und Gott noch Probleme, weil das immer wieder vorgehalten wird. Schäme, ein Scham über die Sünde. Man schämt sich über die Sünde. Man hasst die Sünde. Das muss sein, da muss ein richtiger Hass sein. Man muss wissen, dass diese Sünde so brutal ist, dass sie den Tod gekostet hat und Jesus ans Kreuz gebracht hat. Das müsst ihr wissen. Deshalb müssen wir die Sünde hassen, weil sie etwas zwischen uns und Gott setzt. Alle die Bereiche sind unbedingt notwendig. Klage, Leid, Sündenbekenntnis, Scham darüber, Hass und Abkehr von der Sünde. Abkehr von der Sünde. Alle die Bereiche sind, wie gesagt, notwendig. Und Buße, die zu würdigen Werken führt. Paulus war unbeirrt zielorientiert. Zwei Ziele haben wir dabei. Er wollte unabdingbare Frucht der Buße sehen. Er wollte unbedingt die Frucht der Buße sehen. Und er wollte eine andere Sache sehen, die im Leben ist, zur Ehre Gottes und nicht des Menschen zu leben. Buße muss immer im Blick haben, dass wirkliche Buße hat immer Frucht, Veränderung im Leben zufolge. Immer. Und es ist nicht, eine Buße ist immer Gott gerichtet. Gott die Ehre gebend. Nicht versuchen, mich gut dahin zu stellen. Oder meine eigenen Ziele vor Augen zu haben. Einen Menschen mit seiner Sünde zu konfrontieren, verlangt manchmal über die Schmerzgrenzen der Liebe und das Mitempfinden herausgehen zu müssen. Doch das ist gerade notwendig, denn die Sünde ist tödlich. Wir müssen also über diese Grenzen, wir müssen hinausgehen darüber, wir müssen verstehen, wie weit muss ich gehen. Ich weiß, wie schwer das ist. Vor allen Dingen, wenn du liebende Leute, wenn du dein Geschwister hast und wenn du enge Freunde hast, bei denen du es eher erlebst, dass sie sündigen und dass irgendeine Sünde ist, die schwierig ist. Verhaltenssünden sind ganz schwer, hier anzusprechen. Aber die können so zerstörerisch sein, wenn man die nicht korrigiert. Also, niemand, der wirklich Buße tut, wird dies jemals bereuen. Ebenso wenig, wenn wir die Betrübnis, die zur Buße führt, denen die Gott gewollten Betrübnis bewirkt, eine Buße zum Heil. Die Buße der Korinther kennzeichnete sie als echte Gläubige, die das Heil gefunden hatten. Das bedeutet, dass sie sich von der Sünde weg und zu Gott hin bewegten. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt für uns, dass wir verstehen, wenn wir Buße tun, dann ist das so, dass wir uns immer wegdrehen von dem, was wir gemacht haben, was immer das bedeutet. Ich meine, was sind Sünden? Das sind alles, was gegen Gott ist, was nicht Gottes Wort entspricht, was nicht Gottes Zielen entspricht, was nicht Gottes Ehre entspricht, wenn wir die Ehre Gottes nehmen wollen. Und bei einigen kann nicht jede Sünde ist offensichtlich gleich. Aber wir meistens wissen wir, wenn wir sündigen. Wenn wir den Geist Gottes in uns haben, verstehen wir das. Echte biblische Buße ist kein psychologisches, emotionales, menschliche Reue, die lediglich darauf aus ist, von dem Druck befreit zu werden und die Umstände zu verbessern. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht, wir wollen nicht, oh, ich muss das unbedingt bekennen, weil dann kann ich wieder in Ruhe schlafen. Das kann sein, dass du das denkst. Stimmt auch. Das kann das Resultat, das kann die Folgen sein von Reue und Buße. Aber das darf nicht das Ziel sein. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Ich tue, was immer es notwendig ist, um Gott die Ehre zu geben und davon mich abzuwenden von dem, was zwischen mir und Gott ist. Und sagt ihr vielleicht, ich weiß ja gar nicht, ob ich gesündigt habe. Ich weiß ja gar nicht, was in meinem Leben los ist. Wow. Das kann dann nur sein, vielleicht weißt du es tatsächlich nicht, weil du den Herrn vielleicht gar nicht kennst. Dann hast du dein Gewissen schlicht gar nicht an auf Sünde, weil durch das Wort Gottes, was dich überführt, was sagt in 1. Hebräer 4, Vers 12, sagt, das Wort Gottes wird diese Dinge überführen, wird die Sachen hervorrufen. Aber wenn dein Gewissen das gar nicht, darauf gar nicht anschlägt, das kann sein, dass du den Herrn gar nicht kennst. Oder dass du bereits so tief in der Sünde bist, dass, hey, das ist für dich ein Alltag geworden, das ist normal geworden, das ist dein Zustand geworden und deshalb nicht darauf reagierst. Aber wie gesagt, wir sprechen hier nicht von Reue um den Druck wegzunehmen, um unsere Umstände zu verbessern. Die Betrübnis der Welt hat Gewissensbisse, verletztes Stolz, Selbstmitleid, unerfüllte Hoffnung, besitzt kein heilende, also diese solche Betrübnis besitzt keine heilende Kraft, kein veränderndes, rettendes Potenzial. Sie bewirkt Schuld, Schande, Ärger, Schmerz, Verzweiflung, Depression, Hoffnungslosigkeit und sogar, wie im Fall von Judas, den Tod. Das ist, was passiert, wenn das nur eine Reue ist. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Kannst du mir vergeben? Dann kann ich weitermachen, was ich bisher gemacht habe. Nee, das ist nicht. So, das steht nicht mit der Lehre der Schrift überein. Errettende Buße ist immer notwendig und sie zeigt deutlich ein verändertes Leben. Dieser Text, den wir hier in 2. Korinther 7, verbindet Buße untrennbar mit dem Betrübnis über Sünde. Natürliche ist Buße kein lobenswertes Werk, das der Mensch, und wir können das nicht selber machen. Mit anderen Worten, wenn wir Buße tun, ist nicht etwas, was wir aus uns machen können, es sei denn, der Geist ist uns gegeben und Gott offen schlägt unser Gewissen an, wo wir im Gewissen wissen, ey, das ist falsch, wir können das nicht weitermachen. Wie jeder Aspekt der Errettung ist auch die Buße ein Gnadenwerk Gottes in menschlichem Herzen. Gott muss das hervorbringen. Nur weil du etwas tust, kannst du nicht gerecht werden. Gott schenkt Buße, der Mensch kann es nicht erzeugen. In Apostelgeschichte 5, Vers 31, dies hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht und Israel Buße und Vergebung der Sünde zu gewähren, sagte Petrus damals gleich am Anfang in der Apostelgeschichte, als den Israel offenbart waren, wen sie gekreuzigt haben. Buße bewirkt auch immer Reinheit. Sie will sich reinigen von der Vergangenheit, sie will sich korrigieren von dem, was geschehen ist. Sagt auch in 2. Korinther 7, Vers 11, denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gott gewollterweise betrübt worden seid, dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung, Lob. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr der Sache rein seid. Korrektur, Reinheit wurde hervorgerufen. Wir sind frei von Sünde. Durch die Reinheit bewiesen die Korinther, dass sie ihre Buße echt war. Sie wollten davon rein werden. Es wird nicht nur um ihretwillen, sondern um Gottes Willen. Johannes der Täufer hat seinen Zuhörern zugerufen, die sollen Früchte der Buße würdige Werke bringen. Das hat in Matthäus 3, Vers 8, hat das Johannes der Täufer gesagt, war die Aufforderung zu einem heiligen Leben. Er hat erwartet, dass sie heilig leben damals. Diese Verse enthält auch, da sind 7 Merkmale, die wir wissen müssen, was wirkliche Buße beinhaltet. Gott gewollte Betrübnis, wie die Korinther das erlebt haben, oder wie Paulus das bei den Korinthern erlebt haben, erzeugt bei ihnen und bei uns sollte es auch immer ein erstes Bemühen um Gerechtigkeit. Es geht darum, wir wollen Gerechtigkeit. Wenn wir wirklich Buße da ist, dann willst du Gerechtigkeit. Du willst Dinge recht machen, zurechtbringen, was falsch war. Du möchtest nicht weitermachen, indem irgendwie was verdrehen, dass das nur nach außen gut aussieht. Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen für das, was du getan hast. Du willst Gerechtigkeit, du willst Verantwortung übernehmen. Du bist bereit, alles, was du gemacht hast, wieder gut zu machen, wenn es möglich ist. Und das fordert eigentlich auch das Gesetz. Wenn jemand gestohlen hat, soll er nicht nur das Gestohlene wieder, sondern das Mehrfache wiedergeben, um Gerechtigkeit zu schaffen. Das haben wir in den Zöllnern gesehen, der das zurückgegeben hat, was er den unrechtmäßig weggenommen hat und hat darüber hinausgegeben. Da sieht man das richtige Herz, das bußfertige Herz sieht man daran. Und das ist dieser Wunsch der Gerechtigkeit und die Verantwortung zu übernehmen, was man getan hat. Eine Vielzahl von Stellen, die da immer wieder von sprechen. Die Korinther hatten den starken Wunsch, ihren Namen reinzuwaschen, das Stigma ihrer Sünde zu entfernen. Sie wollten einfach weg davon, ihre Schuld loswerden und sich als vertrauenswürdig zu erweisen. Also, Buße ist bereit, Gerechtigkeit zu schaffen und auch die Verantwortung zu übernehmen für das, was man getan hat und über dem hinaus eigentlich. Buße resultiert auch Entrüstung. Entrüstung darüber, eigentlich Empörung, was ich auch schon gesagt habe, Empörung darüber, was für einen Schaden man beigetragen hat, einer anderen Person oder anderen Leuten beigefügt hat oder eben Gott beigefügt hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass man jetzt erdrückt worden ist, sozusagen unter dieser Last der Sünde erdrückt wird, wenn man sagt, wenn man erlebt und erkennt und sieht, wie viel Schaden man hervorgerufen hat bei den anderen Leuten, gegen die man gesündigt hat oder gegen Gott. Und das Einzige, was einen befreit davon, ist Bekenntnis der Sünde. Das ist eigentlich interessant. Du sollst gerade das bekennen, was du falsch gemacht hast, was dich dazu geführt hat, solche Belastung zu haben in deinem Leben. Und dann sagt Gott zu uns, erzähl es, sag es, sag es mir, sag es den Betroffenen. Und ich nehme die Last von dir. Warum? Weil Jesus Christus für dich gestorben ist am Kreuz. Weil er die Sünde auf dich genommen hat. Weil er, obwohl wir Sünder waren, am Kreuz für uns gestorben ist. Er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Das ist das Einzige, was uns frei macht. Aber das ist so wichtig für uns zu verstehen. Jemand, der unter der Sünde, unter der Last leidet, der wird auch körperlich kaputt gehen. Wie oft habe ich Leute, die in der Seelsorge kommen, wo ich nicht weiß, die körperlichen Beschwerden, sind das Resultat von Sünde oder waren die körperlichen Beschwerden zuerst da und daraus ist Sünde oder Depression oder was immer rausgekommen, weil das alles so verworren ist. Und meistens klärt sich das. Wenn jemand dann bekennt, seine Sünde bekennt, wie es in Jakobus heißt, und korrigiert, nimmt Gott wirklich die Last von einem und man ist wieder frei. Also, wir müssen entrüstet sein über unsere Sünden und über unsere Sünde, die dazu empört sein, dass wir jemand anders Schaden zugetragen haben. Das nächste, das vierte, was stattfinden muss, echte Buße muss dazu führen, dass wir Ehrfurcht vor Gott als dem, der uns züchtigt und richtet. Also wir müssen diese Ehrfurcht haben. Gott wird uns richten, denn wir müssen das nicht ablehnen. Wenn wir jetzt korrigiert werden, wenn wir überführt werden von einer Sünde und dadurch Zucht und Zurechtweisung erleben, dann müssen wir das annehmen und das müssen wir und diese Bereitschaft muss im Herzen da sein. Ich habe im Moment mit einigen Seelsorgefällen zu tun, wo ich merke, dass diese Person nicht bereit ist. Sie sagt, ja, ich habe gesündigt, ich habe das doch bekannt, jetzt lass es doch, jetzt lass mich doch frei, jetzt gib mir doch die Freiheit, jetzt kann das nicht schnell vergessen werden. Ich will nicht diese Belastung. Nein, ein wirklich bußfertiger Mensch sagt, ich habe es verdient. Ich habe noch viel mehr verdient. Ich habe eigentlich verdient, in die Hölle zu gehen dafür. Ich habe eigentlich verdient, dafür mein Gott könnte mich richten und mich einfach aus der Welt nehmen, auch als Christen. Was ist in 1. Korinther 11 passiert? Die unwürdig am Abendmahl teilgenommen haben. Er hat sie weggenommen. Hat Gott ein Recht dazu jederzeit? Bedeutet, dass wir nicht gerettet sind? Das sagt es nicht. Aber er hat das Recht, uns aus der Welt zu nehmen, weil wir kein Zeugnis für ihn sind. Und das ist hier, was er genau sprach. Wir müssen bereit sein, diese Korrektur anzunehmen. Was nimmt ihr denn an, wenn jemand Ehebruch getrieben hat, einen Mann, seine Frau betrogen hat. Und sie findet das raus, sind 30, 40 Jahre verheiratet. Oder 20, ist ja egal, wie lange verheiratet sie sind. Was hat das für Konsequenzen, wenn die Kinder das mitkriegen? Wenn die Frau das mitkriegt? Glaubst du, das ist alles gleich, ich habe es bekannt, alles vorbei, dann ist alles wieder in Ordnung? Das ist nicht in Ordnung. Natürlich ist das vor Gott in Ordnung. Aber die müssen erstmal darüber hinwegkommen, dass sie betrogen worden sind, dass ihr Vater sie ihnen gesagt hat, sie sollen sich nicht so verhalten und er selber tut das. Was hat das für Konsequenzen? Also die Sache, Gott korrigiert auch. Also es hat, diese Dinge werden Konsequenzen haben. Also Buße hat auch eine, soll Ehrfurcht vor Gott hervorrufen und auch die Bereitschaft, Zucht und Korrektur anzunehmen. Fünftens, aus der Buße der Korinther resultierte auch das Verlangen nach einer Wiederherstellung Beziehung zu Paulus in dem Fall. Und das ist auch die andere Seite. Was immer es bedeutet, diese Wiederherstellung der Beziehung zu machen. Nehmen wir an, diese Situation, wo ein Mann Ehebruch betrieben hat, dann ist das Wichtigste von seiner Seite, ich tue alles, um diese Beziehung wiederherzustellen. Alles. Zeit, Energie, Prioritäten, wenn das auch bedeutet, Beruf aufgeben, wenn das der falsche Beruf war, der dazu geführt hat. Was immer es bedeutet, er macht das, er ist bereit dafür, weil er sagt, das ist das, was ich machen muss. Bedeutet das, dass es so angenommen wird, die Beziehung wird wahrscheinlich nie wieder die gleiche sein, aber es wird eine neue, gute, vor Gott ehrfürchtige und richtige Beziehung sein. Wurde Paulus von den Korinthern falsch behandelt? Ja, er wurde von den Korinthern falsch behandelt. Als sie Buße getan hat, hat er sich gefreut. Unglaublich hat er sich gefreut darüber. Ist die Beziehung gleich, wie sie hätte sein können, bevor das geschehen ist? Nein, sie ist anders. Es ist eine neue, reifere Beziehung. Jesus Christus zentriert, auf ihn gerichtet, nicht abhängig von den beiden Parteien. Und ein sechster Aspekt, wichtiger Aspekt ist, die Korinther erlebten einen neuen Eifer für die Heiligkeit. Sie wollten, nachdem sie das erlebt haben, haben sie das verspürt, was es bedeutet, Buße zu erleben in einem eigenen Leben. Es ist du bist frei, du bist geheiligt, du hast eine Beziehung zum Herrn, die ganz neu, ganz tiefer ist und die auch Früchte der Freude hervorruft und ein Zeugnis nach außen ist, aber auch noch an erster Stelle einfach den Eifer der Heiligkeit, dass man bereit ist, alles zu klären und zu reinigen und zu korrigieren. Siebtens, die Korinther zeigten Echtheit ihrer Buße, indem sie hatten einfach den Wunsch, starken Wunsch nach Gerechtigkeit und wollten das Unrecht, das sie begangen haben, wieder gut machen. Und sie waren bereit, Bestrafung hinzunehmen. Das habe ich schon in gewisser Weise schon gesagt. Aber sie verstanden, dass Bestrafung in dem Sinne, Strafung wieder gut machen, sollte man sagen, an der Tagesordnung war. Warum ist das Thema so wichtig für uns? Wirklich, unsere Gemeinde kann gar nicht wachsen. Nicht in Person, sondern einfach tief in der Liebe zu Jesus Christus, wenn in unserem Leben nicht ein konstantes, bußfertiges Verhalten ist. Wenn wir nicht bereit sind, unsere eigenen Sünden vor Gott zu bekennen und voreinander zu bekennen, dann werden wir nicht erleben, eine tiefe Gemeinschaft in Jesus Christus erleben. Wir können Gemeinde spielen. Tausende von Gemeinden machen das. Sie spielen Gemeinde. Ich habe andauernd mit Leuten zu tun, die meinen, sie sagen, sie sind eine Gemeinde. Aber diese Aspekte der Korrektur nehmen sie nicht an. Wir haben gerade mit einer Riesensituation zu tun, wo wir zeigen, dass eine Person in ihrer Mitte unbußfertig lebt seit einer geraumen Zeit und öffentlich Zertrennung hervorgerufen hat und konstant das auch tut. Aber ich sehe nicht, dass die Gemeinde das korrigiert. Sie weiß davon, aber korrigiert das nicht. Und das ist schwierig. Weil das ist wie ein Pilz, der immer mehr wächst und immer größer wird und alles von innen kaputt macht. Ich habe Gemeinden erlebt, wo uneheliche Beziehungen stattgefunden haben und Leute zusammengelebt haben, unverheiratet. Und die Gemeindeglieder sind da auf die Ältesten zugegangen, haben die darauf angesprochen und sagen, ja, wir werden das Thema behandeln, wir werden das Thema behandeln. Und das Thema ist nicht behandelt worden. Und dann wurde auf einmal die Gemeinde, eine Familie nach der anderen ist weggegangen, weil sie enttäuscht waren, dass da keine Korrektur war und weil die Menschen nicht aufeinander zugekommen sind und sich korrigiert haben. Aus Liebe wird man Leute ansprechen, werden wir einander ansprechen auf die Buße und Korrektur. Das ist nicht, dass wir jetzt jeden angreifen, sondern warum machen wir das? Um Gott die Ehre zu geben, um eine reine und saubere Gemeinde vor Gott zu haben und Gott die Ehre zu geben. Deshalb tun wir das. Lasst euch nicht verführen, dass Gemeinde kann man nicht einfach leben. Das ist ein Organismus. Das ist ein Organismus, der darauf abzielt, dass jeder aufeinander zugeht. Erst alleine, wie wir es in Matthäus 18 sagen, dass wir alleine miteinander sprechen, im Privaten, wirklich aufeinander zugehen. Und wenn da keine Korrektur angenommen wird, dann macht man das mit zwei Personen, um zu helfen. Das Ziel ist immer Korrektur, immer wieder zu Jesus Christus hinführen. Es ist nie das Ziel, einfach jemanden in die Pfanne zu hauen und jemanden zu verletzen. Aber bei Paulus' Situation hier bei den Korinthern, er war bereit, sie ihm selbst zu verletzen, weil er weiß, dass die Korrektur solche große Frucht und solche große Freude hervorrufen kann. Also, was muss bei Buße geschehen? Buße beinhaltet sechs Aspekte. Stöhnen über die Sünde, trauern über die Sünde, Sündenbekenntnis, Schäm über die Sünde und Hass gegen die Sünde. Und endgültig sollen wir eine Abkehr von der Sünde und hin zur Gerechtigkeit. Wenn einer dieser Bereiche fehlt, ist alles in Frage zu stellen. Wenn du nicht über die Sünde stöhnst, wenn du nicht über die Sünde trauerst, dann denkst du, ach, das macht ja gar nichts, ich kann ja weitermachen. Und wenn da keine Sündenbekenntnis ist, ein Klarstellen und nicht ein allgemeines Sündenbekenntnis, sei spezifisch. Und die Sünde muss uns bewusst sein, dass sie Jesus Christus ans Kreuz gebracht hat und wir müssen korrigiert und die Sünde ablegen und hassen und dann umkehren und wirklich Werke der Gerechtigkeit tun. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für dein Wort. Danke dir für Paulus, der so einen offenen Brief, so einen herzlichen Brief geschrieben hat, den Korinthern, die ihn in so vielen Seiten, in so vielen Bereichen verletzt haben, indem sie ihn in Frage gestellt haben als Apostel und als einen guten Hirten. Und trotzdem war er bereit, Dinge anzusprechen und offen zu legen, um ihnen wirklich zu helfen, zu helfen, zu erkennen, dass sie umkehren und Buße tun und in ihrer Mitte und miteinander zu gerechten Leben führt und ein korrigiertes, bußfertiges Leben führt, das, wie auch in diesem Fall bei den Korinthern, wirklich Früchte der Buße hervorgerufen haben. Herr, segne du auch uns als Ecksteingemeinde. Gib uns wirklich ein offenes Herz, ein liebendes Herz, vor allem eine Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, in Liebe, in Privaten, um auch Männer und Frauen gegenseitig auch zur Buße aufzurufen, wo Sünde ist. Und dass wir das nicht ignorieren, wenn jemand unter der Sündelast zerstört wird, schrittweise auch manchmal so viel kaputt gemacht wird. Herr, danke dir für deine Güte und für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.